Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Zukunft Freiheit. Ich bin Sven Bentreu und mir digital gegenüber sitzt Colin Stamm. Wir sprechen heute über Javier Milei, der seit 2023 Präsident von Argentinien ist. Und ja, was weiß man über Javier Milei? Ich glaube, wenn man sich nicht allzu sehr mit argentinischer Politik auseinandersetzt, dann kennt man doch zumindest die Bilder mit der Kettensäge, vielleicht das ein oder andere Treffen mit Elon Musk hat man vielleicht auch direkt vor Augen. Das ist ja bei uns durch die Presse gegangen. Ja, während die einen ihn ja als Vorkämpfer der Freiheit feiern, andere ihn eher als ja, Anarchokapitalisten bezeichnen würden. Wollen wir heute mal auf seine politischen Erfolge, sofern sie denn da sind, blicken, wie man ihn so einordnen muss, warum er überhaupt Erfolg hatte und ja, was in Argentinien eigentlich so los ist. Ja, Colin, vielleicht kannst du mal einsteigen. Wer genau ist denn überhaupt Javier Milei?
Ja, ich glaube, mittlerweile bekannt ist er allen. Er ist kein Unbekannter mehr auf der politischen Weltbühne. Aber einfach mal, um ihn so als Person so ein bisschen einzuordnen, weil irgendwie für mich jetzt auch, ich glaube auch für die meisten anderen, gerade hier in Europa, stand er auf einmal da. Im Wahlkampf wurde Entschuldigung, Präsident in Argentinien und alle fragen sich, wie ist er überhaupt dahin gekommen? Und also angefangen hat das 1970, geboren in Buenos Aires. Er wurde dann Ökonom und hat jahrelang für Banken und Unternehmen halt im Privatsektor gearbeitet. Später hat er auch einige Wirtschaftskolumnen in Zeitungen mitverfasst. Da hat er dann federführend mit die ehemalige Regierung immer für ihren wirtschaftspolitischen Kurs kritisiert und das damals schon in einem sehr harschen Ton immer sehr gerne. Und wurde dann ab 2016 ungefähr durch etliche provokante Fernsehauftritte in Social Media, wo er auch entsprechend radikal aufgetreten ist, bekannt und so einem breiteren Publikum, gerade auch in Argentinien, halt zugänglich. Und während der Corona-Pandemie 2021 wurde er dann auch noch Abgeordneter im Stadtparlament von Buenos Aires. Und seine Wählerschaft, wenn man die sich jetzt so anguckt, das letzte Mal, die ist klar, speist sich aus allen Bevölkerungsgruppen, aber vor allem aus einer Gruppe von so 16- bis 24-jährigen Männern, die ihn unterstützen. Und das ist schon sehr auffällig, wenn man sich das anschaut. Ansonsten hat er nämlich im Parlament aktuell eine sehr schmale parlamentarische Basis. Also er ist jemand, der viel per Dekrete regiert, was in Argentinien auch erstmal sehr gut funktioniert, weil um das wieder aufzuheben, muss der ganze Kongress, also die Abgeordnetenkammer und der Senat jeweils dagegen sich aussprechen. Und weil seine parlamentarische Basis beruht immer nur so auf einer Handvoll, knapp 10% der Sitze in der jeweiligen Kammer. Das ist La Libertad Avanza, das ist sein Wahlbündnis. Aber deswegen, das ist so quasi seine politische Stellung im Moment, ne? Die ist nicht sonderlich gefestigt im parlamentarisch-demokratischen System. Und von daher regiert er halt sehr mit harter Hand, ne? Das kennen wir vielleicht auch so ein bisschen von Donald Trump, der das auch sehr gerne macht. Und genau, das so ein bisschen zu seinem biografischen Hintergrund. Vielleicht kannst du, Sven, einfach auch mal jetzt in dem Zusammenhang einordnen, was, glaube ich, ganz interessant wäre. Seine politische Philosophie, wo kommt die her oder woran orientiert er sich? Er muss ja auch irgendwelche Vorbilder haben, sowas greift er sich ja nicht einfach so wild aus der Luft heraus. Vielleicht kannst du da mal ein, zwei Worte zu verlieren.
Ja, gerne. Also wir sehen ja, dass er eine sehr libertäre Wirtschaftspolitik verfolgt in Argentinien. Das ist ja praktisch so die Gegenbewegung zu dem, was da sehr lange praktiziert wurde. Also gerade in vielen lateinamerikanischen Ländern haben wir ja, also über die letzten 100 Jahre hinweg, also seit dem Zweiten Weltkrieg, immer so ein Auf und Ab zwischen eher ja, einer neoliberalen Politik und einer eher ja, staatszentrierten Wirtschaftspolitik. Also in Südamerika haben wir eben immer so eine Gegenbewegung auf die Gegenbewegung. Also in der Regel keine gesunde Mitte, wie wir jetzt in Deutschland sagen würden, eine soziale Marktwirtschaft, sondern entweder eher das eine Extrem oder das andere. Und ja, er orientiert sich da schon sehr stark an der österreichischen Schule, also Hayek, Mises, für diejenigen, denen das nichts sagt, denen sagt vielleicht was Reaganomics oder Thatcherism was, also möglichst wenig Staat, der Staat soll sich überall möglichst raushalten, man soll einfach auf den Markt vertrauen. Ja, also die österreichische Schule ist in der Form eigentlich jetzt nicht mehr wirklich im Mainstream. Da gibt es auch viel Kritik dran, weil die österreichische Schule jetzt nicht unbedingt auf Zahlen, Daten, Fakten blickt, sondern eher mit logischen Gedankengängen versucht, Dinge zu erklären, ohne aber tatsächlich empirisch aus der Realität heraus wirtschaftliche Zusammenhänge ja, zu erklären oder zu deuten. Genau, und da kommt er jetzt so ein bisschen her. Ja, wie ich eingangs sagte, Anarchokapitalist, also Staat überall raus, überbordender Staat. Damit hat er Wahlkampf gemacht und hat jetzt letztendlich Erfolg.
Genau, und du hast es schon erwähnt, so österreichischer Schule, der hängt ja an. Es gibt auch auf dem Kontinent, also in Amerika, Südamerika, vielleicht sagen wir Nordamerika, noch ein Vorbild, an dem er sich orientiert. Das ist vielleicht noch so ein bisschen so die Figur, zu der sich hingezogen fühlt. Und das ist Murray Rothbard, also der Begründer quasi des Anarchokapitalismus, ist US-Amerikaner. Und der hat schon diese libertären Ideen des wirklich minimalsten, am besten überhaupt gar keinen Staates und maximale Freiheit für jeden Einzelnen unter jeden Bedingungen geprägt. Der hat diese libertären Ideen auch quasi mit der Strategie des Outreach verbunden. Also Strategie des Outreach heißt, man solle diese libertären Ideen auch in Kooperation mit ja, politischen Bewegungen und politischen Gruppierungen aus dem konservativen bis hin zu rechtspopulistischen Bereich und Milieu durchsetzen, um halt die wirtschaftspolitischen Ziele durchsetzen zu können. Was ja so ein bisschen gegen so wirklich klassisch komplett liberale Werte spricht. Da ist quasi man macht im gesellschaftspolitischen Bereich, macht ja da diese Kompromisse, diesen harten Einschnitt, der ja genau alles andere in vielen Dingen als liberal ist, kommen wir gleich wahrscheinlich auch noch zu, wenn wir so ein bisschen über seine politische Philosophie auch noch im Detail sprechen. Und da hat er sich dann quasi hin, ne, bewegt er sich dahin, okay, maximale individuelle Freiheit im wirtschaftlichen Bereich, aber ein liberales Gesellschaftsbild in vielen Dingen verfolgt er so eher nicht. Und das ist quasi so sein Vorbild aus den USA, woran er sich orientiert und seine Politik da ganz konkret dran ausrichtet. Ja.
Ja, also der wirtschaftliche Hintergrund, vor dem Argentinien jetzt ja stand, bevor er jetzt an die Macht gekommen ist, also es gab ja eine extreme strukturelle Krise in Argentinien. Also wir sehen ja seit 2011, also 2011 bis 2015 war Kirchner an der Macht und da hatten wir in der Spitze Inflationsraten von 176% unter dem darauf folgenden Ministerpräsidenten 271%, dann ging es hoch bis auf 800% in dem Zeitraum 2019 bis 2023. Also die Vorgängerregierung, die ja auch aus verschiedenen Lagern zum Teil kam, die haben es ja auch nicht geschafft, diese wirtschaftlichen und strukturellen Probleme nachhaltig zu lösen. Also das hat ja überhaupt zu der Situation geführt, dass jemand wie Milei mit seiner ja, extravaganten Art und extremen Ansichten und extremen Vorschlägen ja überhaupt gewählt werden konnte. Also die Unfähigkeit des, ich sag jetzt mal, Establishments, die hat ja dazu geführt, dass so jemand wie Milei dann am Ende des Tages an die Macht kommt. Also das sehen wir ja, du hast ja gerade auch angesprochen, andere lateinamerikanische Länder, Brasilien mit Bolsonaro. Wir sehen ja schon international so einen rechtspopulistischen Backlash, der in der Regel darauf zurückzuführen ist, dass die etablierten Kräfte es nicht schaffen, die Probleme, die die Leute wahrnehmen, zu lösen.
Genau, was du eben schon in einem anderen Kontext auch so gerade vor einem politischen Hintergrund angesprochen hast, dass Argentinien oder Südamerika generell immer so quasi so das ein Pendel ist, was mal in die eine, mal in die andere Richtung ausschlägt, das haben wir halt auch im wirtschaftlichen Bereich. Ja? Also Anfang des 20. Jahrhunderts war das reichste Land der Welt mit seiner Landwirtschaft, mit seiner Fleischproduktion und was es alles hatte. Und da gab es einige Reihen von Fehlentscheidungen danach, ja, auch aufgrund dieser wirklich politischen starken Schwankungen in dem Land, die eine kontinuierliche Politik überhaupt nicht möglich gemacht haben. Und dadurch ist das Land immer mal wieder in Krisen gerutscht und jetzt halt eben seit einem grauen Zeitraum von so ungefähr 10 Jahren, dass die Inflation immer mehr durch die Decke ging, die hat er ja mittlerweile im Griff. Also die Inflationsrate immer im Vergleich zum Vormonat bewegt sich aktuell so Richtung 2%. Das ist wirklich gut. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sind wir immer noch bei so 67%. Ne? Also die Inflation, dass sie runtergekommen ist auf dieses niedrige Niveau, das ist quasi erst so ein Ergebnis, was wir seit Anfang bis Mitte diesen Jahres sehen. Aber diese harte Politik ist ja auch nicht ohne Einschnitte vonstatten gegangen. Also er hat ja massiv in allen Bereichen gekürzt. Also eine seiner ersten Amtshandlungen, um halt entsprechend auch Staatsausgaben einzusparen und ein hartes Spardiktat dem Staat Argentinien aufzuerlegen, war ja erstmal die Hälfte aller Ministerien zu streichen und wirklich, glaube ich, knapp 70.000 staatliche Bedienstete bei uns, zu gut Deutsch Beamte, würde man sagen, zu entlassen. Die hat er noch nicht alle entlassen, aber bei einer guten, niedrigen, fünfstelligen Summe an Leuten ist das mittlerweile eingetreten.
Ja, ich glaube 24.000.
24.000, ja, genau. Schon ordentlich, ne? Für ein Land, was knapp, glaube, weiß nicht wie viel Millionen Einwohner, knapp halb so groß, ein bisschen größer als halb so groß wie Deutschland ist von der Einwohnerzahl, da einfach mal schon fast 24.000 Staatsbedienstete zu entlassen, schon eine Hausnummer. Und dass seine Politik erfolgreich war, ja, könnte man meinen anhand der Inflation, aber alles andere ist halt immer noch gestiegen. Ja, die Mieten sind immer noch, gehen immer noch weiter durch die Decke. Wir haben knapp 67% gesteigerte Mieten im Vergleich zum Vorjahresmonat. Preisbereinigt sind sie weniger gestiegen als die Inflation. Da könnte man sagen, ja klar, die Mieten ist doch gut. Die sind im Endeffekt ja, wenn man die Inflation abzieht, gesunken. Aber das ist zum Beispiel auch ein Ergebnis davon, dass es eine Wohnungsschwemme auf den Markt gab. Dass er das Mietrecht dereguliert hat, dass Leute quasi ihre Wohnungen zu ja besseren Konditionen für den Vermieter wieder auf den Markt bringen konnten. Dass zum Beispiel Mietpreise und bestimmte Bedingungen nicht für 3 Jahre mindestens festgelegt werden wurden, sondern mittlerweile, ich glaube, mindestens jedes Jahr geändert werden können. Das heißt, für die Leute ist es attraktiver, wieder Wohnungen zu vermieten und sie nicht nur als Investition zurückzuhalten und einfach in der Hand zu halten, ohne sie zu vermieten. Aber wenn man sich vorstellt, dass der Lohn in knapp 1.000 Euro beträgt in Argentinien, wenn es gut läuft, die Mindestrente 300 Euro und die Lebensmittelpreise aber mittlerweile ja knapp so hoch sind wie in Deutschland, teils noch mehr. Also der Liter Milch für 1,40 Euro oder 200 Gramm Butter für 3 Euro. Und das zu den Konditionen, während die Leute parallel so wenig Geld zur Verfügung haben, ist natürlich schon ein harter Einschnitt und das merken die Leute auch. Rein neutral betrachtet ist die Armut jetzt gesunken. Also erst ist sie quasi unter seiner Amtszeit gestiegen, weil er alle Sozialhilfen auch gestrichen hat. Das heißt, Hilfen für Strom, für Gas wurden radikal gekürzt, dass die Leute auf einmal 3-mal so teure Nebenkosten quasi hatten, weil diese Unterstützung fehlte. Aber dadurch hat er es jetzt geschafft, dass die Armutsrate wieder von anfänglich jetzt auf ein Maximum von 54% jetzt wieder auf 38 zurückgegangen ist, weil sich in einigen Branchen die wirtschaftliche Lage wieder erholt und halt eben die Inflationsrate stabilisiert. Also das ist quasi einer seiner Erfolge im wirtschaftspolitischen Bereich.
Ja, also genau, also wir sehen natürlich auf der einen Seite, wir haben, wie du gerade sagtest, den Rückgang der Inflation, die Zunahme der Armutsquote und auf einmal haben wir auch Leute, die in extremer Armut leben. Also es gibt eine Studie, die sagt, 6 Millionen Menschen sind von extremer Armut in Argentinien betroffen. Die Kaufkraft der Renten haben abgenommen. Milei hatte die Rentenerhöhung, dass die im Parlament nicht durchgegangen ist, noch mit einem Grillfest gefeiert. Die Industrieproduktion
schon
ist
zynisch, schon
ja ein
zynisch.
bisschen.
Also.
Die Industrieproduktion ist zurückgegangen. Aber wir sehen zum Beispiel, dass das Haushaltsdefizit verschwunden ist. Aber da ist halt die Frage, zu welchem Preis, ne? Und auch wenn wir uns sonstige Erfolge anschauen, also natürlich ist das Vertrauen der internationalen Finanzmärkte ein Stück weit wieder stärker geworden. Also die Risikoaufschläge sind gesunken, die Währungsreserven gestiegen. Aber wir sehen keine Zunahme der ausländischen Direktinvestitionen. Und jetzt sollte man meinen, ja, wenn da doch jemand ist, der so marktradikale Reformen durchsetzt, dann müssten die internationalen Finanzmärkte das doch eigentlich lieben. Aber eine Sache lieben internationale Finanzmärkte nicht, und das ist Unsicherheit. Und wenn wir uns jetzt Argentinien eben anschauen, dann trägt Milei ja auch zu einer extremen Polarisierung bei, auch mit seiner Sprache, mit seinem eigentlich überhaupt nicht liberalen gesellschaftspolitischen Position. Also wenn wir uns da jetzt einmal anschauen, also ein direktes Zitat von ihm ist, die Demokratie ist ein Betrug. Also er sieht Demokratie nicht als Wert an sich, sondern nur als Mittel zum Zweck. Da steht er ja in einer Reihe mit anderen Rechtspopulisten weltweit. Also du hattest es angesprochen, Ministerien wurden abgebaut, insgesamt 9 waren es, meine ich, unter anderem natürlich auch das für Frauen oder Diversität. Er hat im Regierungspalast den Saal der Frauen umbenannt in Saal der Nationalhelden und Porträts von Frauen abgehangen, um da wieder Männer hinzuhängen, so wie es sich gehört. Und ja. Seine Initiative, Abtreibung zu verbieten, ist meines Wissens gescheitert. Also es gab eine Gesetzesvorlage ans Parlament, aber es gab eben dann doch zu starke Proteste. Apropos Proteste, die werden ja auch, soweit es geht, unterdrückt. Also es zeigt sich eben schon ein autoritärer Führungsstil. Und das von jemandem, der eben so stark die Freiheit in seinen Ansprachen eigentlich verwendet. Also da sollte eigentlich jedem liberal denkenden Menschen ziemlich schnell auffallen, dass es vielleicht wirtschaftspolitisch liberal ist, wobei ich auch eben eher sagen würde, ja, es ist sehr libertär, die Ideen, die da verfolgt werden. Und gesellschaftspolitisch ist es reaktionär. Bis, ja, also er ist in meinen Augen eben, was das angeht, ein klarer Rechtspopulist.
Ja, genau. Also die, was du meintest, schon reaktionär, das hat ein argentinischer Politikwissenschaftler, Juan Gabriel Tocatlian, hat das mal auf den Punkt gebracht, hat gesagt, so seine Politik gesellschaftspolitisch und auch außenpolitisch, wo wir auch nochmal gleich vielleicht drauf kommen, an dem einen oder anderen Punkt, die sei vor allem von so 3 Punkten geprägt. Also es ist der Kampf der Kulturen, das ist ein religiös-dogmatisches Vorgehen und der ist halt sehr reaktionär, das, was du auch schon erwähnt hast. Also wenn man sich anschaut, so sein Staatsverständnis auch, er hat den Staat und Politik zum Beispiel als, Zitat, schmutziges Geschäft bezeichnet, die Mitglieder, die quasi die Staatsbediensteten und Politiker quasi der politischen Kaste, also dieses Wort Kaste, übersetzt Kaste, verwendet er immer sehr gerne, das seien auch, Zitat, Parasiten, solche Dinge, ja, er hat... wenn es um individuelle Rechte geht und man denkt, okay, liberal sein hat ja auch da eine gewisse Konnotation, also da steht man dann für Entscheidungsfreiheit, für individuelle Rechte für jeden, für Minderheitenschutz, für Chancengerechtigkeit, vielleicht auch für Chancengleichheit, da hat er sich oft gegen Minderheitenschutz ausgesprochen, gegen jegliche Form von Feminismus in der Gesellschaft, mit der Begründung, das würde staatliche Eingriffe bewirken und das sei ja schlecht, weil man damit den freien wirtschaftlichen Prozess stören würde. Das heißt, er ordnet alles in seinem politischen Vorgehen, auch gesellschaftspolitisch, seinen wirtschaftspolitischen Prioritäten unter. Und Was er schon, ne, was er machen wollte, und ich glaube, das hast du ja in deiner Recherche herausgefunden, ist, dass er das nicht durchgedrückt bekommen hat aufgrund von massiven Protesten, dass seine die ne, Schwangerschaftsabbrüche, die legalisiert wurden in Argentinien, und das erst 2020, dass er die zurücknehmen wollte, dass dann an Protesten bisher gescheitert ist. Er begründete das immer damit, dass das Zitat Mord unter Verwandten sei, Zitat Ende. Finde ich auch schon harten Tobak. Mangelnde Geschlechtergerechtigkeit in der Gesellschaft in Argentinien sei eine Erfindung der Linken, ja, und dann nennt er dann immer, das finde ich einen sehr abstrusen Vergleich, führt er immer an, dass ja auch er selbst Frauen in seinem Kabinett hätte, und das eine ist seine Vizepräsidentin Villarruel, die nebenbei auch dafür bekannt ist, dass sie Mitgründerin eines Zentrums für juristische Studien über den Terrorismus und seine Opfer, kurz CELTIF, ist. Was sich aber jetzt, wo man denken könnte, ist vielleicht breit aufgestellt, Terrorismus im Ganzen, nein, befasst sich vor allem mit den Opfern des Terrors von den der Guerilla im Anfang der 70er Jahre vor der Militärdiktatur, die in Argentinien geherrscht hat. Ja, also Militärdiktatur, dass es da systemische Menschenrechtsverletzungen gegeben hat, leugnet er und sein Kabinett auch mittlerweile. Und seine Schwester, Carina Milei, ist auch interessant, die ist seine Wahlkampfleiterin gewesen und jetzt Generalsekretärin der Präsidentschaft. Also da kann man wieder jetzt, ne, kommt man in den Widerspruch. Ich dachte, die politische Kaste sei korrupt, er will es anders machen, und auf einmal findet man diese Verbindung da in seinem politischen System, ist auch schon ziemlich auffällig. Ja? Also seine Vorstellung, auch wie Staat, was die Aufgaben des Staates sind für zum Schutz von individuellen Rechten in der Gesellschaft, was ja auch kernliberal wäre, sieht er überhaupt nicht. Und das ist quasi für ihn alles hässliches Beiwerk, weil es primär die Wirtschaft stören würde, so ist ja seine Vorstellung. Und das zieht sich ja durch sämtliche politische Handlungen, die er vollzieht, ob das jetzt im In- oder Ausland ist, wenn er auftritt.
Ja, genau, also seine Anti-Establishment-Positionierung, dass er sich ja gegen dieses korrupte System stellt, das hat ihm ja am Ende des Tages zum Wahlsieg mitverholfen.
Ja.
Dass er dann am Ende natürlich selber eigene Verwandte in entsprechende Positionen bringt. Ich glaube, das ist bei Rechtspopulisten so, dass die Wählerschaft da aus irgendwelchen Gründen drüber hinwegschaut, obwohl es genau die Punkte sind, weswegen diese Leute ja eigentlich gewählt wurden. Aber ich glaube, das ist einfach das, was wir eben eher auch bei Trump sehen oder bei Bolsonaro, dass gerade diese neue Rechte sehr gut versteht, Social Media für ihre Kommunikation zu nutzen, direkt mit ihren Anhängern zu sprechen. Und dann führt es am Ende des Tages auch dazu, dass eigentlich der ausbleibende Erfolg, ist jetzt auch anderthalb Jahre schon im Amt, und wirtschaftlich geht es jetzt ja überhaupt noch nicht bergauf, trotz der Radikalkur, die er da verordnet hat. Also vielleicht kommt es noch, dann machen wir in einem Jahr nochmal einen Podcast und können das nochmal rekapitulieren, wie falsch wir heute lagen. Aber eigentlich seine Wählerschaft, das sind ja eigentlich die Abgehängten, ne? Also junge Männer, die wirtschaftlich abgehängt sind, wie das bei Rechtspopulisten so ist. Das ist ja immer die Wählergruppe. Ja, die profitieren bisher ja überhaupt noch nicht davon. Aber Rechtspopulisten und Milei, also wie Milei, kriegen's dann doch ganz gut hin, über dieses gesellschaftspolitische dann trotzdem ihre Leute irgendwo bei Laune zu halten. Also wenn wir uns jetzt ja die Zustimmungswerte von Milei anschauen, zu Beginn der Wahl, also Januar 24, also zwei Monate nach der Wahl, da lag er bei 57-60% Zustimmung. Jetzt Juli 2025 liegen wir immer noch bei 45-50%. Und das ist ja schon noch ganz gut für jemanden, der im Grunde die Renten vor die Wand gefahren hat, die 6 Millionen Menschen in extreme Armut geführt hat. Finde ich, sind es noch ganz gute Umfragewerte. Da frage ich mich schon, wie kann man denn da eigentlich die Leute auch ja anders erreichen? Also wie kann man da den Leuten wieder das Vertrauen in auch demokratische Parteien und Kandidaten geben, die es ja bisher nicht geschafft haben und wo Populisten dann eben den Nährboden finden, um eben solche Erfolge zu verzeichnen und am Ende des Tages ja im Grunde nichts besser zu machen für die Menschen, sondern eher im Gegenteil.
Ja, also er macht mit seinen Handlungen macht er halt oder verbessert er akut. Wir wissen nicht, wie du ja auch schon sagtest, vielleicht nächstes Jahr, übernächstes Jahr aussieht, wenn wir dann hier die Revision dieser Folge vielleicht ankündigen müssen, wer weiß. Aber bisher auch, also wie du ja schon sagst, so die wirtschaftliche Entwicklung, im Endeffekt tut er Dinge für einige wenige in der Gesellschaft. Also zum Beispiel bei der wirtschaftspolitischen Entwicklung sieht man in keiner Branche eigentlich nennenswerten Aufschwung. Das Bruttoinlandsprodukt ist sogar noch gegenüber 2024 bisher um fast 4%, 2024 gesunken, um knapp 4% gegenüber dem Vorjahr. Und das preisbereinigt. Das heißt, seine Wirtschaft hat sich nicht erholt von seiner Radikalkur, die er sofort eingeleitet hat. Vor allem die Industrie in Argentinien leidet immer noch und gerade auch unter seinen abgeschafften Subventionen für Energie, die ja sehr teuer ist, wo man sich dann so denkt, okay, also er hat Dinge abgeschafft, die energieintensive Betriebe, die es auch vor allem in Argentinien gibt, ja, Kunststoff- und Gummiproduktion in Argentinien, so stark belastet, dass die Industrie darunter wirklich ächzt. Aber parallel gibt es eine Branche, die besonders profitiert hat von seiner Politik. Und das ist alles, was sich so mit Bergbau und Energiewirtschaft beschäftigt. Also Abbau von Kohle, von Öl, all das, das ist wirklich massiv durch die Decke gegangen. Das heißt, für diese Branche war diese Spar- und Politik, die er eingeläutet hat, enorm erfolgreich, vor allem seine Deregulierung. Aber für alle anderen halt nicht. Und für die meisten Leute in der Gesellschaft somit auch nicht. Ja, Staatsbedienstete, auch in öffentlichen Krankenhäusern werden nicht mehr bezahlt. Die Gehälter sind eingefroren, weil der Staat ja sparen muss mit der Begründung. Die Renten sind nicht erhöht worden. Also preisbereinigt haben die zum Beispiel knapp 29% gegenüber dem Vorjahr verloren an Kaufkraft. Das heißt, die haben fast keine Möglichkeit mehr, die Leute irgendwie ihr Leben zu finanzieren, geschweige denn eine Wohnung zu bezahlen mit dem, was sie erhalten. Und das ist wirklich, also total verrückt, aber man muss Milei ja zugutehalten. Ich glaube, das hält seine Umfragewerte vergleichsweise ja noch hoch, 45%, davon hätte die Ampel nur träumen können. 45%, die kommen ja nicht zuletzt daher, dass er auch, bevor er überhaupt Präsident geworden ist, allen Leuten klipp und klar gesagt hat, bevor es besser wird, wird es erstmal radikal beschissener. So, und ich glaube, die Leute rechnen ihm hoch an, dass er das sehr direkt gesagt hat. Er hat genau gesagt, quasi, dass das passieren wird. So ist es auch eingetreten. Und deswegen hat er nicht an Vertrauen verloren, so massiv, ja, weil die Leute wussten, er hat es vorher gesagt. Genauso kommt es jetzt. Und wenn wir das ist ja deren Hoffnung jetzt und vielleicht auch seine Vorstellung, seine Agenda, sobald sie dieses Tal durchschritten haben, geht es wieder bergauf. Ob das dann wirklich so kommt, werden wir sehen. Gerade die wirtschaftliche Dimension können wir auch nochmal mit einer außenpolitischen Perspektive hier verknüpfen, wo wir vielleicht mal drauf kommen noch, weil die spielt ja für seine Wirtschaft auch eine große Rolle. Und außenpolitisch, ich habe schon gelesen, irgendwer meinte, es sei außenpolitisches Harakiri, was er macht. Vielleicht kannst du auch schon mal was dazu sagen, weil das ist jetzt auch nicht sehr konsistent, was er da betreibt, oder zumindest ist es auf jeden Fall sehr, sehr radikal, ne, was er da so quasi jetzt aktuell vollführt.
Ja, also vielleicht dazu noch ganz kurz. Also ich denke, also das, was du gerade angesprochen hast, diese Klarheit und zu sagen, so, hey, wir machen jetzt mal was komplett anderes, und das wird erstmal blöd und danach wird es hoffentlich besser. Oder er verspricht ja, dass es auf jeden Fall besser wird. Er sieht sich da ja schon ein bisschen so als den Messias, auch als Vorreiter innerhalb der westlichen Welt, wo es jetzt endlich wieder aufwärts geht. Also gerade in Argentinien sehen wir ja, also seit dem Ende der Militärdiktatur, also es ging ja nie wirtschaftlich wieder so bergauf, wie es Anfang des letzten Jahrhunderts mal war. Also wir hatten Ende der 80er ja auch schon mal eine Hyperinflation von über 3000%. Also seitdem gibt es ja im Grunde einen Vertrauensverlust in den Regierungsapparat oder in die politischen Eliten. Und dass er jetzt ja ein Außenseiter kommt, das führt dann, also der kann natürlich nochmal ein bisschen glaubhafter irgendwie sagen, so, hey, ich mache hier was ganz anderes, wird blöd, ich verspreche euch aber nichts. Das ist vielleicht auch erstmal eine Ehrlichkeit, mit der viele Leute dann erstmal was anfangen können, ne? Ja, und außenpolitisch, ja, also wir sehen natürlich, er verbündet sich dann natürlich mit der internationalen Rechten, also ob es Bolsonaro ist, ob es Trump ist, Giorgia Meloni, das sind ja die Leute, mit denen er sich da gerne umgibt und mit denen er sich ja auch gerne ablichten lässt, um als ja die Leute, die jetzt den Laden endlich mal aufräumen und die Freiheit wieder zurückbringen. Ja, auch wenn man da als Demokrat vielleicht ein anderes Verständnis von Freiheit wahrscheinlich hat als diese Gruppe von Leuten. Aber du hattest ja auch schon jetzt im Vorgespräch einmal gesagt gehabt, dass es sich ja auch mit seinen Partnerländern, also mit den Nachbarstaaten ganz gut verscherzt. Vielleicht kannst du da noch mal kurz erläutern, was da eigentlich los ist.
Ja, also das hat vor allem ja auch eine außenwirtschaftliche Dimension. Da fing er dann an, nachdem er die Wahl gewonnen hatte, erstmal kam zu seiner Vereidigung nach Argentinien primär erstmal nur das chilenische Staatsoberhaupt, der eigentlich eher auch quasi linken Gruppierung zugeordnet ist. Bolsonaro kam, der aber zu dem Zeitpunkt selber ja gar nicht mehr in Brasilien Präsident war, mit seinem Sohn und ansonsten blieben eigentlich fast alle südamerikanischen Staatsoberhäupter dieser Amtseinführung fern. Und entsprechend fielen dann halt seine Bemerkungen gegenüber diesen Kolleginnen und Kollegen aus und hat die wirklich in Grund und Boden gerichtet mit seinen Äußerungen, die er da über sie hat verlauten lassen, um. Gegen Brasilien und Präsident Lula hatte er im Wahlkampf schon gesagt, ja, das sei ein korrupter Kommunist und solche Geschichten. Ja, Papst Franziskus, der ja damals, der auch aus Argentinien kam, hat er dann erstmal einen lausigen Linken genannt, um ihn dann später zu umarmen. Also auch sowas völlig, völlig obskur. Und sein Nachbarn Brasilien und China auch. Gute Handelsbeziehungen eigentlich immer gehabt und sind die beiden wichtigsten Handelspartner. Auch im Hinblick darauf, dass ja die Vorgängerregierung immer Argentinien auch in die BRICS-Staaten eingliedern wollte, ja, und quasi so der Gegenentwurf zur NATO so ein bisschen und quasi auch so als eine wirtschaftspolitische, gemeinsame wirtschaftspolitische Kooperation zwischen verschiedenen Staaten, Brasilien, Russland, Indien und so weiter und China auch als einer der Global Player da drin. Und davon hat er sich komplett abgekehrt und fing dann halt an, wie gesagt, Brasilien, den Präsidenten zu beleidigen, auch gegenüber China entsprechend vorzugehen, sodass China gesagt hat, das ist ziemlich taktlos, was er da macht. Und seine Außenministerin haben die dann auch als inkompetent abgestempelt, was halt jetzt mit seinem wirtschaftspolitischen Kurs auch wieder nicht zusammenpasst, ja, weil das die beiden Brasilien, China, die beiden wichtigsten Handelspartner und mit denen verscherzt er es sich durch eine Kommunikation, die derart radikal und wirklich offen konfrontativ ist, wo man sich dann vielleicht schon fragen kann, wo ist da die Strategie, die er da verfolgt? Das sieht eher nach wirklich einer wüsten außenpolitischen oder nach chaotischen außenpolitischen Verhältnissen aus, als dass da irgendwas Strategieähnliches hinterstecken würde. Und parallel verbündet er sich halt eben mit seinen Gleichgesinnten. Ja, du hast es schon erwähnt, ob es Donald Trump ist, ob es Jair Bolsonaro ist, Meloni und Viktor Orban natürlich, der bei sowas dann auch immer dabei ist und sowas nicht misst. Das hält er schon mittlerweile für so wichtig, dass er vor einem Jahr als dass ein Gipfeltreffen zum Mercosur-Abkommen in Paraguay stattfand, zeitgleich die CPEC Brasil stattfand und er sich dann halt dafür entschieden hat, zur CPEC, also zur dieser Versammlung quasi internationaler oder da halt südamerikanischer Rechter und Rechtspopulisten, der Conservative Political Action Conference zu gehen und quasi den Mercosur-Gipfel zu verpassen, zu säumen, absichtlich. wo man fragt, okay, seine wirtschaftspolitische Agenda, so wichtig scheint die ihm dann doch nicht zu sein, und er setzt dann so das Ideologische noch deutlich darüber. Da weiß man schon, wo die Reise hingeht. Gleichzeitig, wieder völlig arbiträr, fängt er aber ja an, quasi zu, von anderen westlichen Beobachtern und Staatsoberhäuptern wohlwollend beobachtet, zum Beispiel die Ukraine mit zu unterstützen, verspricht Zelensky massive Unterstützung, wendet sich von militärischen Kooperation mit China, wo es um Kampfjets ging, ab, und wendet sich zum Beispiel Dänemark in diesem Bereich zu. Also das ist wirklich sehr verwirrend, was er da macht, weil eigentlich ist er der westlichen Welt scheinbar sehr angedient und versucht sich da quasi ein gutes Standing zu erarbeiten. Andererseits ist er ja in seiner Art, wie er halt auftritt, immer sehr konfrontativ gegenüber allem und verbündet sich halt mit internationalen Rechten und Rechtspopulisten sehr gerne. Ob das jetzt so hilfreich ist, ich meine, in Spanien, als er zu Besuch war bei der spanischen rechten Partei Vox, hat er einfach mal den Ministerpräsidenten Pedro Sanchez und seine Sozialisten als verdammt und krebsartig bezeichnet und dessen Frau noch als korrupt. Also weiß ich nicht, wie gut das hilft, quasi ihn vor allem halt im westlichen Wertesystem und in diesem Bündnis mit zu verankern, was er eigentlich vorhat. Also da fährt er eine Politik, die für mich jetzt überhaupt nicht konsistent ist.
Ja, das ist, du hast gerade angesprochen, westliche Werte. Für mich gehört eben nicht dazu, dass man Journalisten oder Oppositionelle als Hijos de puta, ich glaube, brauche ich nicht übersetzen, bezeichnet. Oder generell eben diesen Backlash von zurück auf gesellschaftliche Wertevorstellungen aus den 50ern, wenn überhaupt, vollführt. Und gerade wenn man außenpolitisch eben so mit Partnern umgeht, klar, auf der einen Seite versucht man sich da wieder zurückzufinden, stärker ins westliche System einzubinden, und ein bisschen stärker weg von China. Aber auf der anderen Seite kann er auch ja nicht von seinen rechtspopulistischen Freunden à la Trump erwarten, dass die ihm zur Seite springen. Also Trump ist ja jetzt ja auch nicht unbedingt derjenige, der dafür bekannt ist, außenwirtschaftlich mit offenen Armen auf westliche Partner zuzugehen. Und ich glaube, da wird er auch keinen Unterschied in Argentinien machen, nur weil der Mann ihm dort ein bisschen ideologisch näher steht. Ich glaube, da haben wir aber auch jetzt ja schon unsere Erfahrungen mit Trump gemacht, wie man mit Leuten umgehen muss, die rhetorisch vielleicht ein bisschen ausfälliger werden. Wir haben es ja trotzdem hinbekommen, da auch im Mercosur-Abkommen da zu einem Ziel zu kommen, auch wenn da natürlich jetzt einiges nochmal gestrichen wurde. Also für mich bleibt vor allem abzusehen, wie sich das in Argentinien jetzt generell weiterentwickelt, ne? Also wie viel Zustimmung wird er noch in ein, zwei Jahren haben? Wie wird sich auch die Opposition weiterentwickeln? Also die sich auch nochmal orientieren muss, wie wollen wir uns eigentlich aufstellen? Das ist ja ähnlich wie die Demokraten, also man hat keine vernünftigen Antworten geben können, keine Lösungsvorschläge machen können, und wie geht man jetzt damit um?
Ja, also wenn wir jetzt mal vielleicht betrachten, so was wir glauben, wo die Reise für Argentinien hingeht, dann muss ich sagen, also ich bin sehr zwiegespalten. Auf der einen Seite hat er natürlich schon lange benötigte Reformen in dem Land angestoßen, die halt vielleicht nötig waren, in der Radikalität dann, die vielleicht jetzt nicht so sonderlich gut ist. Aber dass bestimmte Reformen gerade im argentinischen Staat halt notwendig waren und sind, und im Wirtschaftssystem, um halt international wieder handel- und wettbewerbsfähig zu sein, das muss man ihm erstmal anerkennen, dass er da quasi auch Schritte gegangen ist, die vielleicht notwendig sind. Die Frage ist halt nur, wozu führt quasi dieses aktuelle tiefe Tal, in das er das Land erstmal bewegt hat. Also für einige wenige geht es wieder bergauf, für einzelne Branchen, aber auch zum Beispiel, also bekommt Kredite neu bewilligt vom IWF und von der Weltbank in Höhe von 32 Milliarden diesen Jahres schon, aber ob das jetzt den langen, also lang erhofften und lang ersehnten wirtschaftspolitischen Wandel auf Dauer bedeutet und sich das Land stabilisiert, wage ich mal zu bezweifeln. Vor allem, weil ja da noch die Frage ist, was passiert gesellschaftspolitisch in dem Land? Also ich, so wie ich das im Moment wahrnehme, baut sich da halt auch enormer Widerstand auf. Und das kann halt die gesamte Gesellschaft so stark destabilisieren, dass bei allen wirtschaftspolitischen Reformen, und du hast es zu Beginn anfangs schon gesagt hier, ohne Stabilität finden da auch keine Investitionen in dem Land statt von internationalen Finanzgebern, die so dringend benötigt würden. Und wenn das Land dann gesellschaftspolitisch in so instabiles Fahrwasser gerät, dann habe ich meine Zweifel, dass das wirklich nachhaltige Politik da unten wird, sondern eher die Befürchtung, dass das Land in eine noch viel instabilere, in instabileres Chaos stürzen wird. Ja, das Militär darf jetzt schon nach einem neuen Dekret von ihm im Inland eingesetzt werden und darf auch Leute verhaften. Also da wird gerade auch mal eben das Demonstrationsrecht in seinen Grundtiefen erschüttert und komplett ausgehöhlt. Und ich glaube, das, was er gesellschaftspolitisch da macht, das, wenn ihm was das Genick bricht, dann wird es das sein. Und das ist, glaube ich, im Moment das, was die größte Unwucht in Argentinien, glaube ich, in den kommenden Monaten und Jahren auslösen wird, wenn es wirtschaftspolitisch nicht eindeutig bergauf gehen wird.
Ja, ich glaube, mit dem Ausblick, also dem Ausblick kann ich mich erstmal so anschließen. Ich weiß gar nicht, hast du im Kopf, wann die nächsten Wahlen wären? Sind es 4 oder 5
Gute
Jahre,
Frage. Die Das kann ich dir gar nicht sagen. Also ja. seine Wahl war ja Ende 23, ne? Dezember 23 genau. War seine Amtseinführung. Das heißt, also entweder dann halt Ende 27 oder 28, das müssten wir mal nach. Genau das haben wir natürlich jetzt nicht nachgeschaut.
Ja,
Mist. Ja, super. All jedes andere Detail hatten wir parat hier und vorbesprochen.
Aber das kann man
natürlich nicht.
Dinge, die man selber googeln kann, die brauchen wir jetzt nicht nochmal.
Genau, aber bevor wir jetzt gehen, jetzt haben wir schon so Skepsis hier geäußert, was, also jeder von uns gibt jetzt noch einmal so ein vielleicht Hoffnungsschimmer, was ihm Hoffnung macht, in der aktuellen weltpolitischen Lage, vielleicht auch gerade mit Blick auf Argentinien und bei allen Schwierigkeiten, die Milei so fabriziert, was lässt dich positiv vielleicht auf Argentinien und die Beziehung mit Argentinien vielleicht auch gerade von Europa aus, was lässt dich da positiv reinblicken?
Ja, gute Frage. Also ich finde schon gut, dass wir beim Thema Freihandel da natürlich nochmal ein Stück weiter nach vorne gekommen sind. Ist auch, ja, du hast es vorhin angesprochen, positiv zu bewerten, dass er sich ja doch im westlichen System verortet, also die Ukraine unterstützt, keine enge Bindung an China sucht, wie andere lateinamerikanische Länder das machen. Und gerade wenn wir auf das Thema Diversifizierung von Lieferketten schauen, da kann Argentinien ja auch ein wichtiger Partner sein oder auch andere lateinamerikanische Länder, gerade mit großen Lithium-Vorkommen. Und in der Regel ist es ja für die Menschen vor Ort auch ein bisschen besser, wenn es europäische Firmen machen, als wenn es chinesische Firmen machen. Gerade wenn wir mit Blick auf Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz schauen, da werden deutsche oder europäische Unternehmen ja auch verpflichtet sein, sich an gewisse Standards zu halten, auch in anderen Ländern. Also daher denke ich, das Thema Mercosur-Abkommen ist auf jeden Fall positiv zu bewerten. Das bietet für beide Seiten auf jeden Fall Vorteile.
Das kann ich so unterschreiben, vor allem, wie du ja schon meintest, gerade so seltene Erden, ja, Lithium, alles, was wir für auch unsere Transformation im Energie- und vor allem Mobilitätsbereich halt brauchen, da können wir uns halt unabhängiger machen von China, wenn wir uns dann vor allem auf Argentinien dann verlassen können mit dem Mercosur-Abkommen, und er fördert ja gerade diese Branche explizit, ja, wie gesagt, das ist auch die einzige Branche, die auch wächst, ja, der Energie- und Rohstoffsektor im Moment, und der wächst ziemlich gut, muss man sagen. Was mir aber ansonsten auch noch Hoffnung macht, ist so, neben aller Radikalität, die er so äußert und wie er sich äußert, er steht halt klar zum internationalen regelbasierten Ordnung, ja, also dass er die Ukraine unterstützt, dass er Zelensky Unterstützung versprochen hat. Ich meine, ihm könnte das im Endeffekt Wumpe sein, um es mal so salopp zu sagen, was halt in Europa passiert, ist ja nicht vor seiner Haustür. Und warum sollte sich ein Land wie Argentinien, was gerade so viele eigene inländische Probleme hat, sich auch noch mit diesem Konflikt beschäftigen, ja, und da dann Hilfe leisten? Und dass er da sich dafür einsetzt, die Ukraine zu unterstützen und das auch sehr konsistent macht, konsistenter als, ne, sein großes orangenes Idol in den USA, Donald Trump, muss man, halte ich ihm schon sehr zugute. Also das, da kann man sich, glaube ich, sehr auf ihn verlassen. Deswegen, das erinnert mich so, da sein europäisches Pendant ist, glaube ich, so ein bisschen Giorgia Meloni, ja, die auch immer so als Postfaschistin einige Sachen gesagt hat, wo einem vorher wirklich mulmig wurde, wenn man das gehört hat. Aber wenn es wirklich um das praktische politische Handeln jetzt auf europäischer Ebene geht und auch um Außenpolitik, ist sie auch sehr pragmatisch geworden. Und das ist bei ihm so das Gleiche, ja. Er äußert sich sehr radikal. Wenn es aber um konkrete politische Handlungen, gerade im außenpolitischen Bereich gehen, ist er sehr pragmatisch und unterstützt auch die Europäische Union in diesen Dingen. Und von daher, das sind so, glaube ich, die Dinge, die mich da positiv dreinblicken lassen, weil das gerade auch ein Wandel ist zur Vorgängerregierung und zu einigen anderen Präsidenten wie Lula oder so in Brasilien, die sich da nicht einmischen wollen. Und dass er sich dazu klar bekennt, zu dieser regelbasierten internationalen Ordnung, die auch wir hier verteidigen wollen, das ist doch was, was man einfach lobend anerkennen muss und einfach sagen muss, gute Sache.
Okay, jetzt muss ich gerade nochmal einen Fakt nachliefern, den ich hier gerade in meinen Notizen nochmal gesehen habe, um nochmal ein bisschen Salz in die Wunde zu streuen. Die Umbenennung des Saal der Frauen im Präsidentenpalast, die hat stattgefunden am Weltfrauentag.
Ja,
also super. Es ist, ja, also
ja, also Zynismus ist Teil seines Politikstils, ja, das,
ja,
ich glaube, das würden wir beide nicht bestreiten, ja, nee. Klasse. Ja gut, wir verharren hoffentlich ein bisschen im positiven Ausblick und denken jetzt darüber nicht
auf. Auf jeden Fall, nach,
ja. Also, ja. Gibt es genug Dinge, die man kritisieren kann.
Ja, wunderbar, ja. Ich hoffe, damit haben wir zumindest mal so irgendwie einen groben Überblick gegeben. Also ich muss sagen, vor meiner Recherche hatte ich gar nicht so sehr auf dem Schirm, was da gerade so los ist. Also man kannte die Bilder aus dem Fernsehen, wusste jetzt irgendwie ja ein bisschen extravagant, kontrovers, aber warum genau und gerade was macht er auch innenpolitisch, hatte ich tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm, sondern noch so ein bisschen das Wirtschaftliche, ja, okay, er macht jetzt ein bisschen weniger Staat, klar, war ja auch ein bisschen viel da unten, aber ja, also ich fand es gut, hier nochmal mir auch selber nochmal so einen klaren Überblick zu verschaffen und ich hoffe, das konnten wir auch euch dazu verhelfen, zu diesem klaren Überblick. Colin, hast du noch abschließende Worte?
Nein, ich glaube, da haben wir einiges rausgearbeitet, was gerade so die aktuelle Lage in Argentinien unter Javier Milei betrifft. Genau, bei Fragen, Anregungen, Wünsche immer gerne melden über altbekannte Kontaktmöglichkeiten über Social Media, über Instagram. Unser Podcast an sich findet ihr, wie bereits bekannt, bei Apple, bei Spotify, auf YouTube und so weiter und so fort. Die nächste Folge findet, wie gewohnt, das konkrete Datum habe ich nicht, aber es ist ja immer der letzte Mittwoch im Monat. Das heißt, auch im August wird es wieder eine Folge geben. Worüber genau, werden wir noch sehen. Vielleicht gibt es ja Themenwünsche von euch. Schreibt uns das gerne, dann können wir uns damit auch mal auseinandersetzen. Und ja, von daher würde ich sagen, wenn du jetzt nichts mehr hast, Sven.
Ja, als professioneller Podcaster muss ich am Ende natürlich nochmal aufrufen. Abonniert auf jeden Fall, gibt eine Bewertung ab.
Ganz wichtig, ganz wichtig.
Und natürlich auch auf Instagram folgen. Dann kriegt ihr auch direkt mit, wenn irgendwas Neues, eine neue Folge rauskommt. Ich habe das Datum parat, es ist der 27. August.
Perfekt, ja, sehr gut. Dann haben wir einen runden Abschluss. Dann würde ich sagen, danke euch fürs Zuhören. Und wir hören uns spätestens Ende August wieder zu einer neuen Folge von Zukunft Freiheit, dem außenpolitischen Podcast. Dann bis dann. Ciao.